Ich habe ja schon angekündigt, ich möchte mit Ihnen vor allem über den Umgang mit den derzeitigen Protesten sprechen. Und da würde mich interessieren, aus Ihrer Perspektive nochmal geschildert zu bekommen, worum geht es den pro-palästinensischen Protestierenden gegenwärtig an den deutschen Universitäten? Was sind da die Anliegen der Proteste?
In erster Linie ist ganz klar, geht es darum, die Beendigung des Gaza-Krieges zu erreichen, also des Krieges, der jetzt schon um die 30.000 Todesopfer gefordert hat. Das wird aber verbunden mit weiteren Anliegen, die sich auch auf den israelisch-palästinensischen Konflikt beziehen. Also teilweise sind das Boykottforderungen, Forderungen nach dem Ende der Besatzung, nach dem Ende der israelischen Abriegelung des Gazastreifens, die es ja auch schon vor dem Krieg gab. Und das wird mit unterschiedlichen anderen Forderungen noch verbunden, die sich dann an die jeweilige beispielsweise Hochschule, an der der Protest stattfindet, richten oder an die Bundesrepublik. Also da gibt es Forderungen insbesondere nach dem Ende von Waffenlieferungen aus der Bundesrepublik an Israel und ähnliche weitere, die eng mit dem Thema verbunden sind.
Sie selber haben zusammen mit Hunderten von Lehrenden der Universitäten in Berlin einen offenen Brief unterzeichnet, der die Räumung des Protestcamps an der FU Berlin durch die Polizei verurteilt. Dieser Brief wurde in einer Diffamierungskampagne von der Bild skandalisiert. Eine Kampagne, die, wie Sie selbst auch sagen, vor allem zu einer Einschüchterung dienen sollte. Und mittlerweile wurde der Brief auch auf internationaler Ebene von Lehrenden mit unterzeichnet. Was genau wurde hier in diesem offenen Brief am Umgang mit den Protesten an der FU kritisiert?
Der Sachverhalt, der sich jetzt im Nachhinein auch nochmal ein bisschen deutlicher darstellt, war ja so, dass ein Camp, die Besetzung eines Hofs an der Freien Universität Berlin, von der Universität durch Inanspruchnahme ihres Hausrechts polizeilich geräumt wurde. Es gab danach viel skandalisierende Berichterstattung, aber man muss festhalten, dass es bis zu dem Zeitpunkt sich um einen friedlichen Protest gehandelt hat. Das, wofür sich die Unterzeichnerin des offenen Briefes ausweislich gesprochen haben, war, dass es niemals gut sein kann oder bestenfalls vielleicht ja, unter ganz besonderen Umständen, dass mit polizeilichen Mitteln ein Protest oder eine Auseinandersetzung oder ein Konflikt an der Universität scheinbar gelöst wird, weil das natürlich nur den Protest beiseite schafft. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass eine Hochschule offene Räume bereitstellen muss, um über diese Themen zu diskutieren, um über diese Themen sich zu bilden, um sich über diese Themen zu streiten und auch für Protest, denn Hochschulen sind, auch wenn sie nicht in dem Sinne öffentliche Räume sind wie Straßen, Plätze und so weiter, doch zumindest teilöffentliche Räume, in denen auch das Versammlungsrecht gilt und das ist ein hohes Gut, das gilt es zu wahren. Und wir befinden uns auch gerade ja noch in einer besonders zugespitzten Situation, in der verschiedene Konfliktlagen und Konfliktdimensionen zusammenkommen und teilweise auch in widersprüchlichen Verhältnissen zueinander stehen. Also die Frage des Krieges in Gaza, des Nahostkonflikts generell, die Fragen von Antisemitismus und Rassismus, das alles berührt sich bei diesen Themen und überlagert sich. Und man wird dieser Themen sicherlich nicht Herr, wenn man die administrativ einfach beiseite schiebt. Wir machen uns stark dafür, dass Studierende den Raum für Protest haben. Wir machen uns stark dafür, dass die Hochschule mit ihren hochschulischen Mitteln agiert, also mit Bildung, mit Diskussion, mit eben auch Raum und Offenheit für Protest. Und da gleichzeitig geht es dabei auch darum, Errungenschaften eines liberalisierten Umgangs mit Protest auch zu verteidigen. Das heißt eben das Recht zu protestieren, das Recht auch bei Störungen, dass die Polizei nicht einfach gesamte Proteste beendet, selbst wenn es zu einzelnen Delikten kommt, was in dem Fall auch erstmal gar nicht der Fall war. Denn eskaliert ist diese Situation ja auch erst, als es mit der Räumung losging, die von dem Politikwissenschaftler Hajo Funke an der Freien Universität auch als ziemlich brutal beschrieben wurde, was dann eigentlich erst der Ausgangspunkt von Eskalationen war.
Der Brief erhält, wie gerade schon gesagt, eine relativ breite Unterstützung. Gleichzeitig wird er aber auch ebenso heftig kritisiert und angelastet. Wird diesem Statement eben auch die einseitige Parteiergreifung für die pro-palästinensischen Demonstrierenden denn nicht erwähnt wird, eben auch die Ursache des Nahostkriegs in dem Statement, beziehungsweise die antisemitische Bedrohungslage, die seitdem massiv angestiegen ist und damit auch die besondere Bedrohung, denen sich jüdische Studierende an den Universitäten seit dem 7. Oktober ausgesetzt sehen. Warum wurde das aus Ihrer Sicht versäumt?
Also zunächst muss ich sagen, dass ich diesen Brief nur unterschrieben und nicht geschrieben habe. Vielleicht hätte ich ihn auch ein bisschen anders geschrieben. Aber der Brief hat sich thematisch klar begrenzt. Er hat sich gar nicht erst auf das Thema eingelassen und gesagt, wer ist jetzt schuld an der gegenwärtigen Situation oder wer hat vielleicht vorher dazu beigetragen und wer noch davor. Also das könnte man ja unendlich weit zurückspinnen. Wir haben es bei dem Thema des Protestes mit einem seit Jahrzehnten geführten Konflikt zu tun. Und was wir verteidigt haben, ist das Recht der Demonstrierenden, sich dazu zu äußern und natürlich auch mit einem gewissen Verständnis dafür, dass das ein legitimes Protestanliegen ist. Also man muss sich vor Augen halten, dass viele der Protestierenden nicht nur sich allgemein solidarisieren, sondern auch ganz konkrete persönliche Beziehungen haben, vielleicht Familie, Freunde im Gazastreifen und quasi dauerhaft mit dem Töten konfrontiert sind und mit dem Sterben und wollen, dass dieser Krieg aufhört. Und das Recht dafür zu demonstrieren, haben wir verteidigt. Wir haben explizit auch gesagt, dass wir uns nicht zu den konkreten Protesten verhalten. Und da ist es ganz interessant, man kann sich ja Statements von verschiedenen Leuten, die diesen Brief unterzeichnet haben, durchlesen und wird feststellen, dass das Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen sind. Da gibt es Leute, die sicherlich auch sonst eher quasi Palästina solidarisch vielleicht auftreten. Es gibt Unterzeichnende, die ganz klar aus der Antisemitismuskritik kommen und normalerweise vielleicht nicht mit den anderen zusammen auf einer Unterschriftenliste stehen. Aber wie gesagt, das Thema war, ist es in Ordnung, einen Protest an einer Universität, noch dazu einen friedlichen Protest an einer Universität polizeilich räumen zu lassen. Und der Konsens war, das ist nicht in Ordnung.
Wenn wir jetzt nochmal konkreter schauen, was die Kritik auch an den derzeitigen Protesten ist, ein maßgeblicher Vorwurf, mit dem der Protest versucht wird, eben auch staatlich zu unterbinden, ist der des Antisemitismus und Israelhasses. Die Protestierenden an den Universitäten weisen diesen Vorwurf von sich, betonen die Proteste seien friedvolle Aktionen. Gleichzeitig sind antisemitische Agitationen immer wieder bei diesen Protesten zu vernehmen und es werden gezielt antisemitische Symbole als Protestmittel eingesetzt. Beispiel jetzt auch bei der HU, wo Protestierenden zur nächsten palästinensischen Intifada aufriefen. In Erinnerung, die letzte Intifada in den 2000er Jahren, da wurden hunderte israelische ZivilistInnen von palästinensischen Terroristen getötet, wo auch ein Aufruf an sich auch eine Form von Bejahung dieser Gewalt auch impliziert. Und diese gewaltvolle Bedrohung, die zeigt sich aber auch in Symbolen, Parolen, wie eben die Hamas-Symbole, wie das nach unten zeigende Dreieck, die an die Wände gesprüht wurden, ebenso wie die Abdrücke roter Handflächen an den Wänden. Eine Referenz auf den extrem brutalen Lynchmord in Ramallah 2002 während der letzten Intifada. Und ja, auch wenn es bisher nicht zu körperlicher Gewalt gegenüber Menschen gekommen ist, ist jedoch eine ganz klare Gewaltebene spürbar, eine antisemitische Bedrohung psychischer, ideeller Art. Ist es nicht nachvollziehbar, dass da jüdische Verbände und auch eben von staatlicher Seite eine konsequente Räumung der Proteste gut geheißen wird und auch gefordert wird, wo diese Proteste notwendigerweise Platz bieten für antisemitisches Denken?
Na, da müssen wir jetzt aber ganz viele Sachen auseinandernehmen. Also der offene Brief beispielsweise hat sich, der wurde formuliert nach den Protesten an der Freien Universität. Dieses Camp ist bis zu dem Zeitpunkt, zu dem es aufgelöst worden ist, in keiner Form Ort von gewalttätigen Auseinandersetzungen, von Angriffen, von Hetzparolen gewesen. Die Eskalation hat mit dem Moment der Räumung angefangen. Viele von den Sachen, die Sie jetzt berichtet haben, sind im Kontext von anderen Protesten passiert und da gibt es auch überhaupt keinen Grund, das irgendwie das wegzureden oder so, ganz im Gegenteil. Also Als erstes möchte ich erstmal verlangen, dass wir uns den Protesten quasi mit Genauigkeit und Differenzierung widmen. Beginnen wir schon mal damit, dass wenn wir uns nur die drei großen Universitäten Berlins vergleichen, da wird man feststellen, dass die Dynamik der Proteste jeweils eine unterschiedliche war. Also an der Freien Universität gab es eine Besetzung, an der Humboldt-Universität und an der Technischen Universität gab es Proteste. Die sind alle drei sehr unterschiedlich verlaufen. Schauen wir uns nur jeweils eine an, dann auch da muss man ganz klar differenzieren. Einerseits sieht man an der Freien Universität, dass so bestimmte Hassparolen und auch die so eine Eskalation mit der Räumung eingesetzt haben. Vorher das Camp aber, was genauso massiv schon diskreditiert und diffamiert wurde, ganz klar eigentlich dafür keinen konkreten Anlass geboten hat. Auch an der Humboldt-Universität sieht man ein sehr ambivalentes Bild. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir uns dem stellen, dieser Komplexität und der Vielfalt einer Protestbewegung, die sich gerade bildet, die gerade im Entstehen ist. Und wenn man sich die Berichte anschaut, dann gibt es so Berichte, die beispielsweise sagen, dass es einen harten Kern von Leuten gab, die auch klar für die Fortsetzung der Besetzung waren, die auch keine Lust auf Verhandlungen hatten und dass es eine sehr, sehr große Beteiligung von Studierenden gab, die einen sehr guten Austausch auch mit der Universitätsleitung hatte. Es gab widersprüchliche Parolen und zu den Parolen und Symbolen gehören auch welche, die eindeutig als hochproblematisch bewertet werden müssen, hochproblematisch in verschiedenerlei Hinsicht. Nicht alles davon würde ich als antisemitisch klassifizieren, da gilt es auch nochmal genauer hinzuschauen. Aber zunächst ist einmal wichtig, wir haben eine neu entstehende Protestbewegung und Protestbewegungen, die sich bilden, sind in der Regel innerlich widersprüchlich und ich weiß nicht, wie wir in 5 oder 10 Jahren genau diese Bewegung charakterisieren werden, welche Tendenzen sich da durchsetzen. Auch bei den Protesten an den US-amerikanischen Hochschulen gab es sehr oft sehr holzschnittartige Berichte und dann hat man doch festgestellt, dass viele dieser Veranstaltungen sehr friedlich waren, dass es auch Angriffe von außen gab, die einen Teil der gewalttätigen Vorfälle, die es gab, miterklären und so weiter. Also das ist eine komplexe Situation. Da gilt es erstmal genauer hinzuschauen und nicht alles durch eine Skandalisierungsbrille zu betrachten, wie das medial zurzeit sich häufig abzeichnet. Und vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit den Protestierenden zu reden und sie zu fragen. Und dann kann man aber natürlich auch kritische Fragen stellen. Und diese kritischen Fragen sollten gestellt werden. Sie haben ja ein paar Symbole angesprochen. Also am bekanntesten ist jetzt dieses umgekehrte rote Dreieck, was von der Hamas zur Zielmarkierung benutzt wird. Und es gab auch ein Graffito, was sich irgendwie auf die Al-Qassam-Brigaden, also den militärischen Arm der Hamas bezogen hat, mit einem Herz versehen war. Das sind Sachen, die zu Recht in die Kritik geraten und mit denen sich auch diese Bewegung auseinandersetzen muss. Weil ich jetzt konstatieren würde, dass es dazu tatsächlich intern unterschiedliche Positionen gibt. Und ich glaube, wenn man das verstehen will, oder bevor ich sage, wie man das verstehen kann, es gibt durchaus auch andere Slogans, die auch ein bisschen Kontextwissen verlangen. Also aus dem Ruf nach Intifada daraus abzuleiten, dass das eine antisemitische Positionierung wäre, das finde ich problematisch. Die Intifada ist erstmal das palästinensische Wort, das heißt abschütteln, aber es ist im Grunde ein palästinensisches Wort für die Aufstände gegen die Besatzung. Und dazu gehört genauso auch die erste Intifada, die überwiegend von zivilgesellschaftlichen, gewaltfreiem Widerstand gekennzeichnet war. Dazu gehört aber auch die zweite Intifada, in der Bombenattentate eine große Rolle gespielt haben. Das heißt, es schwingt sehr vieles mit und das erlaubt es auch verschiedenen Akteuren, sich unter diesen Slogans zu vereinigen, weil sie genau deswegen, weil sie vieldeutig sind. Und das ist im Grunde genommen die Frage, die wir verstehen müssen. Was spielt sich da eigentlich ab? Ich würde sagen, mit einer antisemitismus-theoretischen Deutung kann man einige dieser Probleme erkennen, weil Antisemitismus bei Akteuren im Nahostkonflikt eine Rolle spielt, auch bei in der Geschichte von pro-palästinensischen Protestbewegungen immer wieder eine Rolle gespielt hat. Aber im Kern ist das Hauptproblem, dass wir es mit einem nationalistischen Konflikt zu tun haben. Und dessen Konfliktmuster und Deutungsmuster werden auch von denjenigen reproduziert, die im Nahostkonflikt zweiter Ordnung hierzulande fechten. Und da ist die Konfliktkonstellation nicht auf der einen Seite jüdische Studierende, auf der anderen Seite israelkritische, pro-palästinensische Studierende. Denn wir haben Jüdinnen und Juden auf unterschiedlichen Seiten. Es ist ein politischer Konflikt, wo es auch unterschiedliche politische Positionen gibt und unterschiedliche Deutungen des jeweiligen Gegenübers, die aus dieser jahrzehntelangen gewaltvollen Eskalation des Konfliktes schöpfen. Was wir in dem Konflikt haben, ist eine radikale Identifikation mit Konfliktakteuren der einen oder der anderen Seite. Gleichzeitig sehe ich aber auch in dieser neuen Bewegung so etwas wie ein Revival eines weltbildhaften Antizionismus. Das heißt, dass für einen Teil der Akteure es nicht nur um den konkreten Konfliktanlass geht, um das friedenspolitische Ziel, sondern dass da der Zionismus als Feindbild eine ganz zentrale Rolle bekommt in dem eigenen Weltbild, das wirklich einen weltbildhaften Charakter gewinnt. Und das ist etwas, wo, also ein Einfallstor, wo eine menschenrechtliche und universalistische Positionierung gegen diesen Krieg, die sofort nachzuvollziehen ist, auch ein Einfallstor für radikale Partikularismen sind, für Eindeutigkeiten, für das Tradieren von Feindbildern, für das Nichtbeachten der Interessen der israelischen Bevölkerung und sei es eben dann, wenn das in so klammheimlicher Identifikation oder in klammheimlichem Akzeptieren der Hamas-Verbrechen und so weiter sich ausdrückt. Aber nochmal, ich würde wiederholen, dass die Bewegung als solche kein Programm hat, dass sie eine Bewegung im Entstehen ist mit sehr unterschiedlichen Akteuren, sehr viele auch, die aus einer Tradition des gewaltfreien Widerstands, der Friedensbewegung, des Antirassismus und so weiter kommen. Also nicht alle würde ich auf keinen Fall alle würde ich diesem antizionistischen ausgeprägten Weltbild zuordnen. Das ist eine offene Situation. Und da gilt es jetzt meines Erachtens, die gesellschaftliche Debatte darüber deutlich intensiver zu führen und deutlich genauer zu führen, indem man genauer hinguckt. Und das bedeutet auch an den Universitäten, sich diesen Problemen zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Aber nicht, indem man eine der politischen Positionen in diesem Konflikt für illegitim erklärt und für per se zur Bedrohung für jüdische Studierende erklärt. Das wäre viel zu kurz gegriffen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch verständlich, dass so eine, gerade wenn es zu gewaltvollen Zuspitzungen kommt und solche Symboliken da auftauchen, die eindeutig reaktionären oder antisemitischen Charakters sind, dass das natürlich als bedrohlich empfunden wird und jüdische Studierende genauso in den Fokus der Aufmerksamkeit gehören, aber Universitäten sollten andere Mittel dafür zur Verfügung haben, diese Konflikte zu bearbeiten. Sie müssen die Anstrengungen der Wissensproduktion und Wissensvermittlung da intensivieren und sie müssen Wege der Diskussion und des zivilen Konfliktaustrags dafür finden.
Die Notwendigkeit eines Dialogs möchte ich auf jeden Fall unterschreiben. Trotzdem, finde ich, sind die Proteste dahingegen zu kritisieren, wo sie eben das Vorgehen der israelischen Regierung anprangern, ohne die Ursache des Konfliktes zu benennen. Und ja, aber ich frage mich trotzdem, ich frage mich, können diese Proteste eine friedvolle Bewegung sein, wo sie nur auf das Leid der einen Seite hinweisen?
Also ich bin ja kein Sprecher der Bewegung, deswegen ich kann nur als jemand, der sich lange mit dem Nahostkonflikt und mit den Debatten über den Nahostkonflikt auseinandersetzt, antworten. Natürlich ist mindestens der Auslöser, vielleicht auch die Ursache für den gegenwärtigen Krieg, den Israel gegen die Hamas und den Gazastreifen führt, der Angriff, der wirklich brutale, menschenverachtende Angriff der Hamas auf Israel. Aber der, das ist genauso ja, fast trivial, ist natürlich nur eine Etappe in der gesamten Geschichte der Eskalation und der gesamten Geschichte der Besatzung und der israelisch-palästinensischen Auseinandersetzung. Was jetzt die Bewegung transportiert, bearbeitet im Grunde genommen die aktuellen Ereignisse wie auch die gesamte Geschichte. Eine Tendenz, die allerdings zu beobachten ist, das ist ganz normal, das ist quasi ein übliches Problem von solchen antagonistischen Konfliktkonstellationen, dass das zu Entdifferenzierungen führt. Also das heißt, dass im Konflikt in so einer Logik, der Feind meines Feindes ist mein Freund, Positionen akzeptiert werden, die eigentlich den Werten eines Teils der Demonstrierenden im Grunde genommen deutlich widersprechen. Gleichzeitig kann es auch dazu kommen, dass man beim Gegenüber nicht so genau hinguckt und auch eine Empathielosigkeit an den Tag legt. Das finde ich gerade besonders kennzeichnend für die Proteste. Weil quasi nur auf die eigene Seite geschaut wird. Das heißt, jede Form von Kritik und auch von Selbstkritik wird wahrscheinlich als bedrohlich empfunden, weil sie ja die eigene Seite zu schwächen scheint. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Also die Seiten werden fest geschlossen, die Lager schließen sich fest zueinander. Dritte Positionen, die irgendwie differenzieren, die vielleicht vermitteln, haben es extrem schwer, überhaupt wahrgenommen zu werden. Oder sie werden dann jeweils der einen oder anderen Seite zugeschlagen. Das ist ein massives Problem, aber es ist auch ganz klar, man kann es sich nicht so einfach machen und zu sagen, okay, weil die Hamas diesen Terrorangriff am 7.10. begangen hat, ist alles, was die israelische Regierung jetzt macht, damit entschuldigt oder irgendwie gedeckt. Es ist mittlerweile selbst von Institutionen, die jetzt Israel durchaus freundlich gegenüberstehen, irgendwie völlig klar, auch aus deren Perspektive, dass es zu einer Vielzahl an Kriegsverbrechen wahrscheinlich gekommen ist. Wir wissen alle, dass es in der israelischen Regierung Positionen gibt von rechtsradikalen bis faschistischen Politikern, die genozidale Ambitionen haben, die nicht nur die Hamas, sondern die palästinensische Bevölkerung am liebsten aus dem Gazastreifen vertreiben würden. Wir wissen einfach, wie viele Menschen in diesem Krieg schon gestorben worden sind. Und das ist aus menschenrechtlicher und aus völkerrechtlicher Sicht nicht hinnehmbar. Und das ist auch nicht hinnehmbar, wenn die Hamas, die aus dem Gazastreifen kommt, selbst wenn die ganz alleine für alles zuständig wäre, wenn es gar keine Vorgeschichte gäbe. Also selbst dann ist das keine Legitimation für die Vertreibung und für den Hunger, der im Gazastreifen herrscht. Das sind Verbrechen. Aber trotzdem, das Problem, also oder eines der Probleme, mit dem wir gerade zu kämpfen haben, ist, dass es so vielen Menschen und Institutionen schwerfällt, einen Blick für vielfältige Betroffenheiten wahrzuhaben. Also wir haben ja gesehen, dass nach dem 7.10. viele Leute, die eher eine pro-palästinensische Orientierung hatten, sich zu den Massaker der Hamas stillschweigend verhalten haben oder, wie gesagt, so eine Art klammheimliche Freude vielleicht artikuliert haben, manchmal sogar eine ganz offene Freude. Also das völlig fehlende Empathie mit der israelischen Bevölkerung, der israelischen Seite. Dasselbe erleben wir jetzt bei denjenigen, die versuchen, sämtliche im Krieg gerade zum Einsatz kommenden Mittel damit zu begründen, dass ja die Hamas angefangen habe. Aber das kann aus einer menschenrechtlichen Perspektive, wenn man will, dass Menschen nicht einfach umgebracht werden, nicht akzeptabel sein. Das heißt, es fällt vielen Leuten sehr, sehr schwer zu sehen, dass Opferschaft und Täterschaft in diesem Konflikt komplex verteilt sind.
Absolut. Und das ist wichtig, ist da gerade ganz, ganz, ganz genau hinzuschauen und das zu differenzieren. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass sich gerade jüdische Studierende an Universitäten alles andere als sicher fühlen. Was kann der adäquate Umgang sein mit Protesten, die eben dann trotz der unterschiedlichen Motivlagen ja auch tatsächlich immer wieder auch antisemitisch, antizionistisch vereinnahmt werden?
Zwei Sachen würde ich sagen. Das eine ist, dass die Verunsicherung nicht nur eine Frage der jüdischen Zugehörigkeit oder Herkunft ist, sondern auch eine Frage von politischer Positionierung. Also nochmal, weltweit sind auf diesen Protesten Jüdinnen und Juden eine relevante beteiligte Gruppe und die fühlen sich durch diese Proteste in der Regel nicht irgendwie gestört oder beeinträchtigt, obwohl es teilweise eben auch Berichte darüber gab, dass Jüdinnen und Juden innerhalb der Proteste Schwierigkeiten hatten oder quasi für ihre Belange weniger Aufmerksamkeit gefunden haben. Also das ist ein komplexes Bild erstmal, aber es geht nicht einfach in der Zugehörigkeit auf. Aber ich hatte ja auch gesagt, ich verstehe das, dass gerade wenn so ein radikaler, weltbildhafter Antizionismus sich da Bahn bricht oder bei einigen Teilen dieser Bewegung durchbricht, dass das einen bedrohlichen Charakter hat für Leute, die nicht per se israelfeindlich gegenüberstehen oder die nicht alle Probleme der Welt irgendwie gelöst sehen, wenn Israel bekämpft wird. Und dass das insbesondere jüdische Studierende mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch betrifft. Und da ist die Universität natürlich gefordert. Und zwar zunächst mal durch einen allgemeinen Diskriminierungsschutz, durch Anstrengungen gegen Diskriminierung, die sich aber in alle Richtungen erstrecken müssen. Und dazu gehört auch beispielsweise, dass Präsenz von Universitäten also die gefordert ist. Also es haben ja viele jetzt was gelernt nach den Sachen, die passiert sind. Nach der Räumung an der Freien Universität wurde im Nachgang mit den Protesten anders umgegangen. Die Hochschulleitungen waren präsent. Die Hochschulleitungen sind in die Kommunikation gegangen. Ich denke, dass auch Lehrende gefordert sind, dass sie gefordert sind, wenn Studierende dort menschenverachtende Parolen vertreten, dass man da einschreitet, dass man da artikuliert, dass man auch im Zweifelsfall mit Sanktionen einschreitet, wenn es um Volksverhetzung oder um Gewalt gegen Andersdenkende geht beispielsweise. Aber dass man zunächst in erster Linie doch die Mittel der Debatte und des Austausches wählen muss. Und dann wird man sehen, wie komplex die Gemengelage ist, also was Hintergründe der Wut sind. Also wenn wir uns anschauen, was es für eine Berichterstattung über die Proteste gab, die in Bausch und Bogen als Ansammlung von Israel-Hassern und Juden-Hassern betitelt werden. Oder dass Leute, die sich nur für das Demonstrationsrecht gegen den Gaza-Krieg stark machen, als Unterstützer von Juden-Hasser-Demos öffentlich gebrandmarkt und quasi wie auf Fahndungsplakaten in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dass das eine Situation ist, wo die Protestierenden sich wahrscheinlich auch massiv in die Defensive gedrängt sehen und öffentlich diffamiert sehen. Also was gab's in der letzten Zeit für Verbote von pro-palästinensischen Protesten, die das massive und rechtswidrige Einschreiten mit verschiedensten Maßnahmen gegen den Palästina-Kongress in Berlin. Das sind alles so Sachen, da muss man den eigentlichen Inhalt dessen, was dort zum Besten gegeben wird, gar nicht gut finden, um trotzdem zu sehen, dass derzeit in Bezug auf dieses Thema und manche andere eine sehr autoritäre Linie gefahren wird, die Ausdruck von Staatsräson, aber nicht Ausdruck von Orientierung an den verfassungsmäßigen Grundrechten ist. Und wenn man diese Aspekte, also die Dynamiken auch der jetzigen Diskussion, die Dynamiken von Konfrontation, von Nichtdifferenzierung, von Exklusion und so weiter mit einbezieht, dann versteht man auch mehr, was das für eine Zuspitzung annehmen kann gerade. Also auch fällt, wenn man sich anschaut, wie sehr die Präsidentin der Humboldt-Universität jetzt angegriffen wird, nur für den Versuch, dass sie eine kommunikative Lösung versucht hat durchzusetzen, oder wie jetzt eine Hetzjagd stattfindet auf die Präsidentin der Technischen Universität, die sehr glaubhaft versichert, dass sie einen problematischen Like in nicht genauer Kenntnis dessen, was sie da eigentlich liked, getätigt hat. Und das aber ihr eigentliches Engagement wird jetzt überhaupt nicht mehr gewürdigt. Alles, was sie auch für Angebote entwickelt hat, für jüdische Studierende und sowas, das, all diese Differenzierungen gehen gerade wirklich völlig verloren. Und diese aufgeheizte Stimmung ist sicherlich nicht hilfreich dazu, zu einem Konfliktaustrag zu kommen, der es tatsächlich erlaubt, die unterschiedlichen Positionierungen, ihre Hintergründe und sowas zu verstehen, nachzuvollziehen und zu versuchen, vielleicht auch einer Lösung zuzuführen.
Ich würde noch gerne eine abschließende Frage stellen, wenn wir dafür noch Zeit haben.
Ja.
Okay. Die Soziologin Julia Bernstein, die hat jüngst in einem Artikel der Taz auch darauf hingewiesen, dass gerade Universitäten ganz massiv zur Zeit des Nationalsozialismus Orte waren, wo gegen Jüdinnen und Juden gehetzt wurden. Und gerade vor diesem Hintergrund der deutschen Geschichte kann diese Form des Protests unabhängig von dieser historischen Kontinuität gesehen werden.
Also ich finde, das ist eine ziemlich billige Polemik. Sie hat zwar im Kern recht, dass die Universitäten, also historisch hat sie recht, dass die Universitäten ein Hort auch teilweise der Selbstgleichschaltung waren und dass unter den organisierten Studierenden, meistens männlichen Studenten, nationalsozialistische Meinungen weit verbreitet waren und dann auch zu massiver Gewalt und Ausgrenzung geführt haben, bevor es quasi auch schon rechtliche Beschränkungen dann gab. Gleichzeitig ist diese Situation mit der Gegenwart überhaupt nicht zu vergleichen, denn üblicherweise wird ja auch ein ganz anderes Feindbild bemüht. Also diejenigen, die besonders judenfeindlich eingestellt seien, das sind ja, der Vorwurf trifft ja jetzt eher Leute mit einer antirassistischen Orientierung und so weiter, die da also keinerlei Kontinuität stehen. Und außerdem gibt es auch wissen wir sowieso aus der Forschung, dass einen klaren Zusammenhang zwischen der Neigung zu antisemitischen Einstellungen und geringerer Bildung gibt. Und es gibt ja auch eine relativ aktuelle Umfrage, die zeigt, dass die Verbreitung von Antisemitismus an den Hochschulen etwas niedriger ausgeprägt ist als im Durchschnitt der Bevölkerung, was völlig erwartbar ist und völlig im Zusammenhang oder was völlig im Einklang mit den mit dem allgemeinen Wissen über die Strukturen der Verbreitung von Antisemitismus liegt. Aber das heißt nicht, dass die Universitäten davon frei wären. Ganz klar, der Antisemitismus ist so tief in unserer Kultur verwurzelt, hat so eine lange Tradition, die insbesondere aus dem christlichen Antijudaismus schöpft und eine Aktualisierung, Modernisierung erfahren hat. Die Sprache, Kultur, Erinnerung und gesellschaftliche Institutionen auch mitprägt. Es ist natürlich so, dass das eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung bedeutet, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Bekämpfung und Auseinandersetzung. Aber ganz bestimmt ist die Universität kein besonders herausgehobener Ort für Antisemitismus. Hier sitzt man dann eher einer unzulässigen Gleichsetzung auf, die nur dann aufgeht, wenn man die aktuellen Proteste einfach nur unter Antisemitismus subsumiert und das eigentliche Anliegen dieser Proteste, nämlich die Beendigung dieses Krieges, die Beendigung der Besatzung, als irgendwie bloß oberflächliche Rhetorik, um die es eigentlich gar nicht gehen würde, einschätzt. Und das ist meines Erachtens nicht angemessen.
Aber trotzdem hat ja die Jüdische Studierendenunion Deutschland kurz nach dem 7. Oktober auch einen Forderungskatalog an Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger herangetragen, wo sie eben darauf aufmerksam machen, wie sich die Situation von jüdischen Studierenden wirklich verändert hat. Kann man das so kleinreden? Ist das nicht tatsächlich eine Veränderung, die auch wirklich anerkannt werden muss?
Nein, ich will das nicht kleinreden. Also generell, das ist ja auch gesamtgesellschaftlich, haben wir ganz klar nach dem 7.10. einen Anstieg antisemitischer Vorfälle bemerkt. Das ist wie bei jeder Eskalation im Nahostkonflikt ein sogenannter Periodeneffekt, dass Eskalationen dort zur Eskalation von anderen Phänomenen hierzulande führen, die auch die Wahrscheinlichkeit antisemitischer Äußerungen und Handlungen verstärken. Aber trotzdem sind diese Positionierungen nicht ausschließlich als Ausdruck von Beobachtungen jüdischer Personen zu sehen. Wie gesagt, wir haben Jüdinnen und Juden bei den Protestierenden wie bei denjenigen, die die Protestierenden kritisieren. Also das stellt sich quasi schon in der Faktenlage ein bisschen komplexer dar. Aber es ist ganz klar, es ist wichtig, dass die Universität auch eine Atmosphäre schaffen muss, die jüdischen Studierenden Sicherheit vermittelt. Aber diese Sicherheit kann nicht dadurch erreicht werden, dass man Palästinenserinnen und Palästinenser quasi in ihren Grundrechten beschränkt oder ihre Unterstützerin, dass man denen den Raum verbietet, sondern die Universität muss sicherstellen, dass sie ein sicherer Ort für alle ist. Und das ist eine Aufgabe, die nur dann gelingen kann, wenn man wirklich sie aktiv angeht, wenn man die aktive Auseinandersetzung sucht, wenn man die Widersprüchlichkeit des Handelns der einzelnen Akteure sieht. Und da muss man sagen, dass auch einzelne Äußerungen, die in der letzten Zeit von jüdischen Verbänden getätigt wurden, keinesfalls unschuldig sind und auch einen Teil zur Eskalation beitragen. Also wenn der Zentralrat der Juden in Deutschland die Ernennung des Antisemitismusbeauftragten an der Technischen Universität, der ein renommierter und einer der wichtigsten Antisemitismusforscher in Deutschland ist, damit kommentiert, dass da Linksextremisten und Islamisten der rote Teppich ausgerollt würde. Oder wenn ein Antisemitismusbeauftragter aufgrund dieses einen falschen Likes der TU-Präsidentin also in Medien sich zitieren lässt mit Einschätzungen, dass sie haufenweise antisemitische Tweets geliked hätte, also in offensichtlicher Verkennung der Tatsachenlage, dann sehen wir, dass wir, wie gesagt, in einer Situation sind, die sich so binär strukturiert, wo alle Seiten quasi das beim Gegenüber das Schlimmste vermuten und oder das Schlimmste unterstellen. Und die Universitäten sind, wie gesagt, hier gefordert. Sie müssen dazu beitragen, dass wir aus dieser Situation rauskommen, müssen für Differenzierung sorgen, müssen für Sicherheit für alle Betroffenen, für alle ihre Studierenden sorgen und müssen dafür sorgen, dass sie alle sich sicher fühlen können und das, indem die Universität sich ihrer Mittel bedient. Und die Mittel der Universität sind, nochmal, es ist Bildung, es ist Diskussion, es ist Kritik, es ist auch, also das ist wirklich ernst zu nehmen. Also die Auseinandersetzung mit den Studierenden suchen, die protestieren und mit denen, die sich unsicher fühlen, Räume schaffen, in denen sie vielleicht auch miteinander ins Gespräch kommen zu können, um Differenzierung zu ermöglichen, Abbau von Feindbildern zu ermöglichen. Denn dieser krasse Antagonismus, der jetzt hier entsteht zwischen auf der einen Seite jüdischen Studierenden und auf der anderen Seite palästinensischen oder pro-palästinensischen Studierenden, der wird der gesamten Gemengelage ganz klar nicht gerecht.